Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 103 von Alles Coin, nichts muss. Julius, wie schaut's denn aus? Wir hatten jetzt ja hier ein paar Wochen, wo wirklich große, große Feierei war. Wir sind von einem All-Time-High zum nächsten gerannt. Und jetzt irgendwie diese Woche, also wir nehmen jetzt hier ausnahmsweise mal an einem Donnerstagabend auf. Das heißt, es kann jetzt sein, wenn die Folge rauskommt, dass es schon wieder dicke, fette Party ist. Aber aktuell scheinen die Kurse so ein bisschen zu schwächeln. Was hat's damit auf sich? Und ist das jetzt so eine Buy-the-Dip-Gelegenheit oder ist das der Anfang vom Ende?
Ich glaube nicht, dass es Anfang vom Ende ist, aber ich glaube, den Dip gab es schon so ein bisschen, oder? Also ich habe es jetzt gerade nicht offen, aber ich meine, dass wir jetzt irgendwie aktuell Bitcoin wieder bei so 66.000, 67.000 Dollar stehen. Hätte sich vor zwei Monaten kein Mensch darüber beschwert, von daher man muss sich immer, glaube ich, auch ein bisschen rauszoomen. Aber ja, es ging zwischenzeitlich schon nochmal ganz gut runter. Ich hatte das, glaube ich, mal vor zwei Wochen hier gesagt. Eigentlich haben wir in den letzten Cycles ja immer, wenn es angezogen hat, auch solche 20-25% Pullbacks gesehen. Auch mehrmals teilweise. Und jetzt die letzten Monate gab es das einfach nicht. Deshalb kommt das vielleicht so ein bisschen überraschend. Aber ich bin da relativ entspannt und ich glaube nicht, dass das Anfang vom Ende ist. Aber mal schauen. Also mal schauen. Ich glaube, interessanter ist jetzt, war das jetzt ein kurzer Dip und es geht jetzt weiter Partystimmung oder ob wir jetzt einfach mal ein paar Wochen ein bisschen Ruhe einkehrt und also Ruhe wird nicht einkehren, aber dass eher seitwärts geht.
Julius, ich glaube, du hast die Rollen, die wir in diesem Podcast haben, nicht so richtig verstanden. Ich stelle hier die Fragen und du bist da, sie zu beantworten, nicht sie selbst aufzuwerfen. Also erzähl mir, ist das jetzt die Nummer, wo ich sage, okay, es ist eine kurze Verschnaufpause und ab dann ist wieder steil bergauf oder ist das jetzt so ein bisschen choppy die nächsten 12, 24 Monate und ich weiß, es ist schwer und du willst dich dazu nicht äußern und bla,
nee, ich habe keine
bla,
Ahnung.
Bla.
Ich habe keine Ahnung, aber mir ist es deshalb relativ egal, weil es ändert nichts an meiner Positionierung im Markt und an den Sachen, die ich halte. Deshalb verbringe ich da auch nicht viel Zeit, da einen Kopf drüber zu zerbrechen. Ich glaube, was aber interessant ist, ist, dass wir jetzt gesehen haben, dass diese Woche drei Tage hintereinander, also wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, wie du schon gesagt hast, die Zahlen für den Donnerstag haben wir noch nicht natürlich, weil die jetzt irgendwie, oder von genau, für den Donnerstag, glaube ich, aber für Montag bis Mittwoch haben wir schon. Und das waren jetzt drei Tage in Folge mit Net Outflows bei den ETFs. Also ist Geld rausgeflossen, natürlich durch GBTC wiederum getriggert. Aber man hat jetzt gesehen, dass die anderen ETFs jetzt keine starken Zuflüsse diese Woche hatten bisher. Und das ist ganz interessant zu sehen, inwiefern das jetzt irgendwie auch den Preis treibt oder auch nicht. Weil der Narrative war ja die letzten Wochen, viele ETF-Inflows, viel Institutional Demand führt dann irgendwie auch zu steigenden Preisen. Und wird jetzt interessant sein zu sehen, was da jetzt gerade los ist. Ob das jetzt ein bisschen stockt, ob die Leute irgendwie ein paar Gewinne mitnehmen oder ja, ob es dann da auch wieder mit starken Zuflüssen weitergeht nächste Woche.
Okay, über die ETF-Flows möchte ich später noch ein bisschen mit dir detaillierter sprechen. Erstmal Notiz an mich selbst. Ich muss mir einen neuen Podcast-Host suchen, der...
du brauchst einen Wahrsager. Musst du dir suchen.
Genau, dass ich zumindest den Kopf über die Fragen zerbricht, die ich mir stelle. Meine Güte. Aber gut, es gibt jemanden im Crypto-Space oder eigentlich nicht mal originär aus dem Crypto-Space, der offensichtlich sich mehr einen Kopf darüber zerbricht als du oder beziehungsweise schon mehr der Meinung ist, dass das hier die Dip-Gelegenheit fürs Schnäppchen seines Lebens ist, und zwar der gute Michael Saylor. Ich hatte ihn beim letzten Mal, glaube ich, schon in unserer Social-Media-Story erwähnt, dass der gute Kerl ja vor ein paar Tagen eine Anleihe ausgegeben hat, wo die Leute, also quasi wo er Geld eingesammelt hat von anderen Leuten, weil er damit Bitcoin kaufen wollte. Das hat er diese Woche gemacht, ich glaube was waren es, 600 Millionen, 700 Millionen oder irgendwie sowas in der Größenordnung, hat gut zugeschlagen bei einem Preis, sage ich mal, der zumindest historisch betrachtet recht hoch erscheint. Wie denkst du darüber?
Naja, Michael Saylor ist ja ganz interessant, weil also so ein bisschen die Backstory ist ja eigentlich, dass sein Unternehmen MicroStrategy ursprünglich mal ein Softwareunternehmen war.
Ja.
Und er dann irgendwann zu einem der größten Bitcoin-Bullen global geworden ist. Und ich glaube, 2020 dann entschieden hat, dass MicroStrategy einen Großteil ihrer Treasury in die Reserven in Form von Bitcoin halten. Und weil du gerade sagst, dass er jetzt irgendwie zu einem relativ hohen Preis jetzt die Woche gekauft hat, das ist richtig, nur kauft er quasi historisch seit 2020 nonstop. Also die haben noch nicht einmal verkauft, sie kaufen einfach immer wieder. Ich glaube, sie haben dann schon mal eine Zeit lang auch ein bisschen weniger gekauft. Aber im Grunde betreiben die eine Form von Dollar-Cost-Averaging letztendlich. Die kaufen halt immer mal wieder, in großen Mengen natürlich, Bitcoin. Ich weiß gar nicht, was der Durchschnittspreis ist. Ich meine, der liegt
35k,
okay. Naja, gut. Das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt sagen. Es gab die Sorge, also, ich muss ein bisschen ausführen. Also, der hat sich 2020 hingestellt und hat quasi gesagt: Hier, Fiat-Währung, das geht alles den Bach runter und euer Geld wird hier ständig entwertet durch die Geldmengenpolitik und so weiter. Und ich glaube auch noch ein paar andere Makrothemen, die da reinspielen. Und hat dann gesagt, okay, wir kaufen Bitcoin als Treasury. Und irgendwann ist er, glaube ich, so sehr auf diesen, ja, ist so einen richtigen Bitcoin-Believer geworden und hat gemerkt, er kann sich aber am Markt relativ günstig Geld leihen. Und der macht das eigentlich seitdem. Und es ist schon auch, also er wurde ja auch mal wieder kritisiert, aber ich würde ihm auch so ein bisschen sagen, er ist schon auch ein Genie dahingehend, dass er so irgendwie so am Finanzmarkt das ganz gut hinbekommt. Also er leiht sich für unglaublich günstige Zinsen Geld in Form von Wandeldarlehen. Von diesem Geld kauft er Bitcoin und letztendlich macht er da so eine Form von, ja, ist das Carry Trade oder weiß ich nicht, Arbitrage durch falscher Begriff, aber er genießt halt diese sehr, sehr günstigen Zinsen am Markt und baut sich unglaubliches Long Exposure auf ein Asset auf das er halt 1-2000% Conviction hat, ich weiß es nicht. Den Typ kriegst du gar nicht mal auf eine Skala drauf, so ein Believer ist der. Und alle haben halt immer dann irgendwann gesagt, okay, das geht nur so lange gut, bis der Preis steigt und spätestens im nächsten Kryptowinter wirst du halt hier massiv Probleme bekommen. Und wenn er zu stark ins Minus gerät, dann wird er kein Geld mehr aufnehmen können am Markt. Dann muss er irgendwann diese Darlehen zurückzahlen, muss dann seine Bitcoins verkaufen. Und das ist dann natürlich so eine Abwärtsspirale, die da losgetreten werden kann. Das ist aber nie eingetreten. So, und jetzt muss man sagen, vielleicht ist er schon so ein bisschen über den Berg drüber und hat es jetzt geschafft, einfach seinen Preis da auf ein Niveau zu bringen, wo ihm das in Zukunft gar nicht mehr drohen wird. Und ja, ich frage mich so ein bisschen, ich lasse die Antwort, aber ich frage mich so ein bisschen, was ist sein Endgame? Also erstmal, was man ja sagen muss, man kann von dieser Strategie und von dem allen halten, was man möchte. Aber ich würde es wirklich jedem ans Herzen legen, sich mal so ein, zwei YouTube-Videos von Michael Saylor anzuschauen. Der Typ ist rhetorisch, wie er diese Vision erzählt und wie er über Bitcoin spricht, das ist echt Wahnsinn. Das ist richtig, richtig gut. Also, falls wir hier mal jemand brauchen, der uns irgendwie Bitcoin pitcht, dann würde ich alles auf den Tisch legen, um Michael Saylor einzuladen. Er macht das, wie ich finde, unglaublich gut mit ganz, ganz krassen Metaphern und ist so sehr, mit sehr viel Bildsprache. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass er so halt auch dann immer wieder Investoren findet, die ihm Geld leihen, wenn er quasi da seine Reden schwingt. Und ja, aber ich drift ab. Also das ist Michael Saylor, schillernde Figur. Mittlerweile gehören MicroStrategy, glaube ich, 1%, knapp 1% aller Bitcoin am Markt. Ist also ein ziemlicher Whale. Und auch da so ein bisschen die Frage, gibt's da irgendwann, ist er irgendwann too big? Wahrscheinlich nicht too big to fail, aber too big for the system.
Also ich muss sagen, du hast mir in der Hinsicht gerade so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich mit Michael Saylor wirklich bisher überhaupt nichts am Hut gehabt habe, dass ich mir die Person irgendwie mal näher angeschaut habe, weil ich muss sagen, ich bin total abgefuckt von dieser ganzen MicroStrategy-Nummer und was da abzieht, warum, mein Argument dafür kennst du bestimmt, aber ich werde es gleich nochmal nachliefern, kleiner Cliffhanger an dieser Stelle. So, deine Story, die du gerade erzählt hast, erinnert mich so ein bisschen an Adam Newman, der WeWork-Gründer, der im Endeffekt auch ein super charismatischer Founder war, der es halt geschafft hat, irgendwie auf Unsummen an Bewertungen für WeWork Geld einzusammeln, dann ist die ganze Nummer extrem, wobei der Pitch mal gar nicht so stark war. Also der WeWork-Pitch ist halt eigentlich nicht so geil. Und trotzdem hat er das irgendwie geschafft, Milliarden einzusammeln. Das ganze Ding ist mit einem Riesenknall in die Luft geflogen. Und kurz danach hat er im Endeffekt für eine weitere komplett hirnspinstige Idee, also das kann funktionieren, werden wir mal sehen, aber hat er eigentlich auf einer Idee auch schon wieder irgendwie 300 Millionen von den krassesten VCs im Silicon Valley geraced. Also es gibt so ein paar Leute, die fliegen so hoch, dass sie scheinbar nicht mehr verbrennen. Nichtsdestotrotz, weiß ich nicht. Also ich hatte mir den Pitch von ihm tatsächlich noch nicht angehört und deshalb meine ich, die Hausaufgabe nehme ich mir mal selbst auf und schaue mir das mal an, was das für ein Dude ist. Ansonsten muss ich halt sagen, also zwei Korrekturen oder eine Korrektur und eine Anmerkung zu dem, was du gesagt hast. Wobei das eine ist auch keine Korrektur. Ich sag's jetzt einfach mal frei heraus. Und zwar die Nummer mit dem, er kann extrem günstig sich finanzieren, um die Knete in Bitcoin zu stecken. Das stimmt natürlich auf dem Papier erstmal. Und ich kenne die Konditionen der Wandelanleihe nicht. Aber du hast gerade selbst gesagt, dass es, ja, okay, kannst du mich gleich wiederum berichtigen. Aber es ist ja eine Wandelanleihe. Und das bedeutet für mich, also für gewöhnlich ist das Recht der Wandlung ja auf der Seite des Käufers der Wandelanleihe. Also wer ihm Geld gibt, hat theoretisch die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden, ob er seine Knete zurückhaben will oder ob er halt in Equity bezahlt werden möchte. Und das bedeutet halt faktisch, dass der gute Michael Saylor verwässert. Also es ist nicht so, dass er im Endeffekt nur 2% Zinsen irgendwie drauf bezahlt, sondern es bedeutet im Zweifel, dass er jedes Mal ein Stück seines Unternehmens verkauft, was vielleicht viel, viel mehr wertvoller in Zukunft sein wird. Und das ist total toll alles. Ich will halt nur damit sagen, er gibt halt auch Stück für Stück dann unter Umständen Kontrolle auf.
Ja gut, genau. Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist Kontrolle im Unternehmen. Ich weiß nicht, wie die Voting Rights, also ob es da unterschiedliche Share Classes gibt, ist ja auch bei Facebook oder bei Meta so, ne? Also Mark Zuckerberg hält ja keine Mehrheit mehr, aber hat, glaube ich, 90% aller Stimmrechte oder irgend sowas Absurdes. Ich weiß nicht, wie das ausgestaltet ist. Ich glaube ehrlicherweise, dass er da schon so ein bisschen so ein kleiner Herrscher ist in seinem MicroStrategy-Reich und sich das wahrscheinlich auch nicht wegnehmen lassen möchte. Zu dem anderen Thema, warum das so interessant ist, ist er, ich glaube, für die aktuelle Anleihe hat er jetzt irgendwie, waren es 0,6%? Also er zahlt so gut wie keine Zinsen für dieses Geld. Und aus seiner Sicht, glaube ich, ist es interessant, auch wenn er dadurch verwässert wird auf dem Papier, wenn die Leute in Zukunft wandeln werden. Denn er gibt das jetzt heute aus. In der Regel gibt es ja irgendeinen Strike-Preis, also irgendeinen Aktienpreis, zu dem du dann in Zukunft wandeln kannst. Also gibt es jetzt heute, ich gebe dir ein Wandeldarlehen, sag irgendwie, ich möchte dafür 0,6% Zinsen haben im Jahr. Und dein Aktienkurs ist heute irgendwie bei 100 und ich kann dann vielleicht irgendwie zu einem kleinen Discount in Zukunft irgendwie wandeln oder sowas. Aus seiner Sicht ist das aber natürlich ein genialer Trade, weil was er ja versucht, also nochmal, er hat 2000% Conviction auf Bitcoin. Für ihn gibt's keinen einzigen Zweifel in seinem Kopf, dass Bitcoin nicht irgendwo mal bei ein paar Jahren bei irgendwie mehreren 100.000, vielleicht sogar 1 Million irgendwo steht. Bin ich mir ganz sicher, dass er so denkt. Und dann zu sagen, okay, ich krieg heute dieses Geld, ich krieg heute 600 Millionen, die ich irgendwie in Bitcoin stecken kann, und den Wertzuwachs, den ich davon erwirtschafte, ist viel, viel größer als A, diese Zinsen oder B, dass ich jetzt hier ein bisschen verwässert werde zum heutigen Aktienkurs, weil ich so viel mehr Wert damit erwirtschaften kann. Ich glaube, das ist die Denke und so gesehen ist es nicht blöd. Ich meine, du musst dir überlegen, stell dir vor, du hast irgendwie, dir ist alles egal, du willst dein Geld, du willst so viel Geld wie möglich in ein Asset stecken, weil, warum auch immer, weil du verrückt bist oder weil du halt daran glaubst. Und dein einziges Problem ist, Geld zu beschaffen. So gesehen macht er das dann schon ganz gut, weil klar, das ist halt schon eine ziemlich smart, also weiß nicht, ob smart und Genie sind, glaube ich, nicht die richtigen Wörter, aber es ist auf jeden Fall eine pfiffige Strategie, um so viel Leverage wie möglich für seinen Bitcoin-Trade aufzubauen.
Das stimmt.
Aktuell, also, muss ich auch mal sagen, vielleicht nur letzter Punkt, muss auch mal sagen, diese ganzen anderen Vögel, die letztes Jahr da irgendwie diese ganzen Crypto-Hedgefonds wie Three Arrows Capital und sowas, die sind ja alle hier, Sam Bankman-Fried und Co., die haben es alle nicht geschafft, weil die alle mit zu viel Leverage und irgendwie Quatsch gemacht haben. Teilweise auch kriminell. Und bei Michael Saylor muss man mal zugutehalten, man kann jetzt diese Investmentstrategie gut oder schlecht finden, aber er hat diesen ziemlich harten Cycle sehr, sehr gut überstanden und steht eigentlich heute besser da, Danny, oder MicroStrategy besser gesagt, ne?
Da muss man halt dazu sagen, also das stimmt. Ich meine, im Endeffekt ist das, was Michael Saylor da macht, ein Monster-Leverage-Trade, ohne die Risiken, die du für gewöhnlich häufig bei einem Leverage-Trade hast. Also wenn ich halt normalerweise auf der Ebene der Gesellschaft quasi geleveraged in wiederum das Krypto-Asset gehe, also ich kaufe jetzt Bitcoin mit einem 20er Hebel oder was weiß ich, dann funktioniert es ja meistens so, dass ich irgendwie, wenn es nach unten geht, ausgestoppt werde. Und wenn ich halt einen Kurstipp von 20% habe oder was weiß ich, dann ist meine gesamte Position halt nichtig. Was halt Michael Saylor macht, ist quasi das Fremdkapital nicht bei dem Trade als solches aufzunehmen, sondern ein Stück vorher in der Gesellschaft, sodass er Spot kaufen kann, trotzdem seine Rendite hebelt, aber halt nicht bei 20% Kursdip sofort ausgebremst wird, sondern nur, sage ich mal, eine Funding Rate von 0,6% hat und im Zweifel ein bisschen Upside aufgibt. Also ich verstehe die Logik, die er da hat, und das ist nicht dumm. Ich will bloß damit sagen, es ist halt nicht so, also meine Faszination so von wegen, boah, für ihn ist ein kranker No-Brainer, so nach Motto, die teile ich halt in der Hinsicht nicht.
Nein. Was ich aber, es ist kein No-Brainer. Aber nochmal, ich glaube, man muss sich immer wieder daran versetzen, du bist besessen von dieser. Du bist, also, ne, und deshalb meine ich nur, also schau dir mal, das ist deine Hausaufgabe für die Woche. Ich schicke dir ein paar Links, wir können dich auch in die Shownotes packen. Ich suche dir
die. Und die Telegram-Gruppe, nicht vergessen.
Und die Telegram-Gruppe. Ich schicke dir die Best-of Michael Saylor Speeches raus. Es ist schon witzig.
Und das ist wirklich eine Sache für, das ist wirklich eine Sache für die Telegram-Gruppe, weil damit spammen wir quasi nur den Episodentext zu, und so haben wir gleich nochmal einen Anreiz für die Leute, dass sie dazukommen. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes, und dann könnt ihr mit uns da ein bisschen abnörden, ob Michael Saylor ein Verrückter ist oder da eigentlich viel smarter als wir alle. Ich find's auf jeden Fall eine interessante Nummer. Ich habe trotzdem ja am Anfang schon angeteasert, dass ich es trotzdem scheiße finde eigentlich, weil ich aus Investorenperspektive das halt immer so dumm finde. Und das ist ein klassisches Argument, aber wenn ich halt sage, okay, wenn ich MicroStrategy-Aktien kaufe, dann will ich an der Geschäftstätigkeit, die dieses Unternehmen hat, partizipieren. Und wenn die Excess Cash haben oder sogar in dem Fall noch externes Geld dafür aufnehmen, um irgendwas anderes zu machen, was überhaupt nicht mit deren Geschäftstätigkeit zu tun hat, dann denke ich mir so, warum zur Hölle sollte ich das tun? Also wenn ich ebenso 2000% Conviction auf Bitcoin habe, lass doch einfach Spot selbst kaufen. Ich habe selbst eine Erklärung dafür, aber du siehst so aus, als wenn du was sagen willst, deshalb lasse ich dich vorher zu Wort kommen.
Ich habe ein gutes Argument für dich, und das ist, dass die MicroStrategy-Aktie zu einem ziemlich starken Surplus zu ihrem Net Asset Value traded. Also die MicroStrategy wird viel höher am Markt bewertet aktuell als das Gesamtvermögen, was sie in Form von Bitcoin und ein paar andere Sachen, ein paar Zerquetsche, die sie noch irgendwie haben, was das eigentlich wert ist. Und so gesehen ist es interessant. Also Bitcoin ist irgendwie, glaube ich, year to date irgendwie 50-60% ab, weiß ich gar nicht jetzt genau, auf den Tag genau. Und MicroStrategy ist irgendwie bei 100-120% ab dieses Jahr. Macht eigentlich erstmal keinen Sinn, ne? Also die halten nur Bitcoin, also sollte der Preis ja irgendwie Bitcoin spiegeln. Und die Sache ist aber die, dass scheinbar es da so ein Premium gibt, weil es wohl immer noch Investoren gibt, also entweder ist es pure Spekulation, oder es gibt einfach auch immer noch Investoren, die keinen guten Zugang zu Bitcoin haben und halt über diese MicroStrategy-Aktie quasi ihr Bitcoin-Exposure aufbauen. Macht für mich, also ich kann mir das nicht erklären jetzt mit diesen ganzen ETFs, die wir haben, aber scheinbar ist das so. Und das wiederum, wenn du jetzt ein pfiffiger Aktionär bist und das halt irgendwie schon erahnt hast, dann kann es für dich Sinn machen, auch diese Aktie zu besitzen, auch wenn du
damals,
quasi...
Damals,
weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr. Und was aktuell im Markt passiert, ist auch ganz interessant. Und hat einen der Dips letzte Woche erklärt scheinbar. Da gab es einen großen Hedgefund, die massiv MicroStrategy short gegangen sind und gleichzeitig sich eine große Long-Bitcoin-Exposure aufgebaut haben, weil die quasi darauf gesetzt haben, dass dieses Plus, also sagen wir MicroStrategy hält, ich weiß gar nicht die Zahlen, ne? Sagen wir mal irgendwie 10 Milliarden, das sind glaube ich mehr, 10 Milliarden an Bitcoin, und das, die Aktie
traded. Ich glaube, es sind übrigens weniger, aber ja.
Okay, und die Aktie tradet irgendwie auf 15 oder 20 Milliarden. Na, dann würdest du ja sagen, okay, ich shorte quasi diese Aktie. Ich sage, die sollte eigentlich nur, das Unternehmen sollte eigentlich nur 10 Milliarden wert sein, vielleicht plus minus ein bisschen was. Um aber kein irgendwie Bitcoin Price Exposure zu haben, gehe ich gleichzeitig long Bitcoin, kaufe also Bitcoin auf dem Markt. Und ist es allerdings so, dass scheinbar dieser Trade nicht funktioniert hat, weil gar nicht so viele Aktien im Float sind. Und die Leute dann irgendwann covern mussten, weil MicroStrategy weitergelaufen ist. Und das heißt, die mussten quasi ihre Aktien zurück am Markt zurückkaufen und mussten natürlich gleichzeitig ihre Bitcoin-Spot-Position schließen. Und das waren scheinbar irgendwie zwei, drei größere Hedgefonds gewesen, was dann dazu geführt hat, dass quasi eine relativ große Menge an Bitcoin auf einmal verkauft wurde. Was scheinbar einen der Dips letzte Woche erklärt haben soll. Also das wird noch interessant zu sehen sein im Laufe des Cycles jetzt, wie sich dieses Premium von MicroStrategy zum Bitcoin-Preis verhält und wie viel Hedgefonds darauf spekulieren und da irgendwie Positionen aufbauen. Könnte auch alles mal irgendwann nach hinten losgehen.
Also, und Also erstmal vielen Dank für die Anekdote am Rande. Mit dieser Shortbet von dem Hedgefonds habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, finde ich aber eine ganz interessante Sache und ist tatsächlich auch eine gängige Praxis eigentlich in der Finanzwelt, wo du sagst, okay, du willst auf einem bestimmten Teil Exposure aufbauen. Also hier nicht in dem Fall, du willst keine Preisrisiken beim Bitcoin eingehen, sondern du willst eigentlich darauf wetten, dass dieses Premium gegenüber dem Bitcoin in dem MicroStrategy-Preis nach unten geht. Nichtsdestotrotz, also diese Erklärung mit dem Surplus, die war früher, glaube ich, vielleicht eine spannende Wette, also bevor wir ETFs hatten etc. pp., zu sagen, hey, pass mal auf, da gibt's irgendeinen Irren, der ein 2000% Bitcoin-Conviction hat und dementsprechend lass doch einfach die Aktie kaufen, weil wenn Bitcoin wieder anzieht, wird die Aktie wahrscheinlich überproportional performen, einfach aufgrund dessen, weil es eine gute Möglichkeit ist für Investoren, die sonst keinen Zugang zu Bitcoin haben, sich darüber Exposure aufzubauen. Ich glaube, der Zug ist mittlerweile abgefahren, also die Wette gibt für mich jetzt einfach keinen Sinn mehr, weil ich ja wirklich sage, okay, warum existiert dieses Premium noch? Und wie gesagt, es nervt mich in der Hinsicht eher. Es gibt aber eine Sache, warum ich sage, okay, die Anleihe der oder in die Anleihe zu investieren, das könnte für Investoren eine smarte Wette sein mit einem dicken, fetten Haken. Und zwar im Endeffekt, was MicroStrategy ja auch macht, ist eine Versicherung auf Bitcoin zu verkaufen, weil du zahlst 6% Premium oder 0,6% hattest du gesagt an Zinsen. Das ist quasi meine Versicherungsprämie, die ich dann einmal im Jahr bezahlen muss. Dafür kriege ich aber quasi das Recht, später entweder mein Geld zurückzubekommen. Also es ist ein bisschen so, wie du investierst heute 100 Euro in Bitcoin, zahlst dann 0,6% Zinsen jedes Jahr drauf. Wenn der Bitcoin unter die 100 fällt, lässt du dich einfach in deinem Cash zurückbezahlen, kriegst du dann 100 Euro wieder, weil du die Anleihe nicht wandelst. Und oder der Bitcoin steigt, dadurch wird MicroStrategy halt auch viel, viel mehr wert sein. Du wandelst dein Dings und du nimmst nach oben
kaufst
mit.
Du kaufst dir eine Call-Option quasi.
Genau. Call-Option, Versicherung, wie du willst. Ja, ja. Ich habe es jetzt versucht, so ein bisschen in den Terms zu erklären, die vielleicht auch die Leute, die nicht so in Optionen drin sind, besser verstehen. Aber ja, es ist im Endeffekt eine Call-Option mit dem extrem großen Punkt, den du da halt hast, ist das Emittentenrisiko. Weil eine Versicherung ist nur so viel wert, wie der Versicherungskonzern im Endeffekt dann hinten heraus auch blechen kann. Und es ist ja schön und gut, dass ich in der Theorie 100% meines eingesetzten Kapitals wiederbekomme, aber wenn die ganze Bude pleite ist, dann sehe ich da halt keinen Cent wieder. Und das
also,
ist wiederum der Nachteil.
Du sagst also, wenn MicroStrategy ihre Weihnachtsfeier in Budapest mit der Ergo gemeinsam macht, dann sollten wir verkaufen. Das.
Ja. Korrekt, okay,
verstanden. Naja, also so viel zu Michael Saylor. Viel mehr habe ich dazu gar nicht. Ich glaube, wir haben hier nie wirklich über ihn gesprochen, deshalb wollte ich es einfach mal machen. Es ist eine faszinierende Geschichte. Also das wird bestimmt auch mal irgendwann verfilmt werden, wie auch immer das dann ausgeht. Ich frage mich auch, was ist das Endgame? Also wenn du ihn hörst, dann will der Typ eigentlich nie irgendwann einen Token verkaufen. Ne? Aber weiß ich nicht. Irgendwann muss er ja auch mal was verkaufen, muss er nicht, aber keine Ahnung, wenn der Kapitalmarkt ihn dicht macht, ne, dann muss er wahrscheinlich schon mal irgendwas verkaufen.
Ach, der wird so Dagobert Duck-Style, weißt du, der wird sich irgendwann mit Bitcoin schwimmen. Genau, der hodelt bis wirklich zum Lebensende. Na gut, anyways, ich hatte schon angeteasert, dass ich mit dir auch noch mal ein bisschen gerne über ETF-Flows sprechen würde wollen. Und zwar hast du da, glaube ich, eine News mitgebracht, weil ja im Endeffekt alle Leute gerade darüber spekulieren, wo kommt die Knete eigentlich her? Also gerade jetzt in dem vermeintlichen Dip haben ja viele Leute auch so ein bisschen Sorge gehabt, so von wegen, hey, ist die Kohle, die gerade in die Bitcoin-ETFs reinströmt und wo ein Rekord nach dem anderen gebrochen wird, ist das eigentlich wirklich neues, reales Geld? Kommt das vielleicht eigentlich nur aus einer Umschiftung von Grayscale? Oder ist das Leute, die zum Beispiel ihr Spot-Exposure gegen ETFs tauschen? Oder sind das institutionelle Investoren? Sind das Retail-Investoren? Du hast die Antwort. Schieß los.
Ich hab nicht die Antwort, aber ich habe eine Info in einem Podcast gehört, die, glaube ich, ganz interessant ist. Und zwar ist es scheinbar so, dass am 15. Mai, also das ist ein Tag, den kann man sich mal irgendwie im Kalender anschreiben, am 15. Mai müssen scheinbar sehr viele Fondsgesellschaften USA reporten, was sie denn so gekauft haben oder was sie irgendwie im Portfolio haben. Und ich habe mir sagen lassen und habe gelesen, dass das dann auf jeden Fall mal richtungsweisend sein sollte oder uns auf jeden Fall mehr Klarheit darüber geben wird, wer diese Bitcoin-ETFs gekauft hat. Und ich glaube, das könnte nochmal wirklich ganz interessant sein, weil ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen, aber ich glaube, es ist eine interessante Frage. Und vor allem, wie langfristig diese Investoren dann auch in dem Markt drin sind oder drin sein werden. Denn wenn das irgendwelche Pensionskassen sind oder sonst was oder wenn das irgendwie Anteile von irgendwelchen Sparplänen, Rentenplänen, was weiß ich was sind, kannst du davon ausgehen, dass das quasi einfach eine Strategie ist, wo im Monat von Summe X 1-2% irgendwie in Bitcoin reinfließen. Und das relativ unabhängig oder unkorreliert ist vom Preis. Ne? Wohingegen, wenn das jetzt irgendwie nur spekulative Hedgefonds sind oder nur Retail, also Leute wie du und ich, sag ich mal, dann würde ich davon ausgehen, dass die ähnlich schnell ihre ETFs auch wieder abstoßen, wie sie sie gekauft haben, was dann natürlich jetzt kein nachhaltiger nachhaltigen Kaufdruck darstellt oder so. Und deshalb ist das, glaube ich, ganz interessant zu beobachten. Ehrlicherweise, ich glaube immer noch nicht an diese These, dass das jetzt Retail-Kunden sind, weil, also ja, vielleicht ein bisschen, aber jeder, der in den letzten 5-6 Jahren irgendwie Krypto- oder Bitcoin-Exposure haben wollte, konnte das super easy auf Coinbase oder auf irgendwie 200 anderen Plattformen machen oder in den USA vor allem auf Coinbase halt. Und da verstehe ich jetzt nicht, warum das jetzt so viel ändern sollte, dass man das per ETF machen kann. Ich glaube viel mehr an diese Story, dass du halt diese ganzen, wie heißt das da, ERAs, was sind das, diese Investment Advisors, irgendwie, es gibt so diese offiziellen Investment Advisor oder Anlageberater in den USA, die halt viele Family Office und High Net Worth Individuals und so weiter beraten. Und ich glaube, dass die letztendlich einen Unterschied machen, wenn die das jetzt an ihre Kunden hintragen und sagen, guck mal, bisher habe ich dein Portfolio so strukturiert und jetzt nehme ich halt irgendwie 1% Bitcoin als Beimischung mit rein. Ich glaube eher, dass das interessant sein wird zu sehen. Und natürlich ist die Frage, werden wir irgendwelche Überraschungen sehen? Also wird irgendein Unternehmen oder Fonds, von dem man es jetzt überhaupt nicht erwartet hat, da irgendwas öffentlich machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, könnte so ganz interessant sein.
Berkshire Hathaway investiert in Bitcoin, das wäre der Knaller. Ey.
Boah, also kurz nach Charlie Mangas Tod, weiß ich nicht. Aber das kann er eben nicht antun, glaube ich.
Wird nicht passieren, da bin ich mir relativ sicher.
Ja, und letzter Punkt noch dazu, was natürlich noch interessant ist, wurde auch im Zuge von, also in dem Podcast, wo ich diese Info gehört habe, wurde das auch besprochen, so ein bisschen die Frage, welche Nationen halten heute schon Bitcoin oder investieren in Bitcoin? Ich glaube, war auch eine unserer Prediction, ne? Da hatte ich mal gesagt, dass irgendwie bis, was hat man gesagt, in den nächsten 5 Jahren oder sowas, eine wirklich große Zentralbank Bitcoin mit in ihre Reserve nehmen wird. Also jetzt nicht irgendwie so wie El Salvador oder so, sondern halt irgendwie ein bisschen größer.
Gegen El Salvador, du Arsch.
Gar nichts, aber ich würde sagen, es ist keine große Zentralbank, oder?
Na gut, hast du recht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob El Salvador eine eigene Zentralbank hat oder die sich irgendwie an den Dollar koppeln vorher oder was weiß ich. Wahrscheinlich nicht. Jetzt oute ich mich komplett mit meinem geopolitischen Unwissen, aber.
Ja. Ja. Und was mir da gekommen ist, was glaube ich auch nochmal ganz interessant ist, dass das so ein bisschen, also sagen wir, du bist ein Staat, der jetzt irgendwie heute aus irgendeinem Grund Bitcoin kaufen möchte, über irgendeine staatliche Instanz oder irgendeine Zentralbank, die natürlich irgendwo auch politisch beeinflusst werden kann in einigen Ländern. Würdest du das publik machen? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, du würdest so lange horten und kaufen, und erst dann publik machen, wenn du fertig bist mit deiner Shopping-Tour, weil das natürlich dann anderen Ländern irgendwo sonst einen Informationsvorsprung auch gibt. Und deshalb glaube ich, es gibt heute schon Länder, die Bitcoin kaufen.
Ich weiß gar nicht, also ich kenne mich jetzt auch, was die Offenlegungspflichten von Zentralbanken angeht, nicht besonders gut aus, aber ich würde mal schätzen, dass die relativ transparent darüber sein müssen, was sie auf dem Balance Sheet haben und was nicht.
Ja, aber ich, ja, also weiß nicht, ob jetzt sowas in Russland oder so, ob die ja so transparent sind. Also, okay, ja, jetzt, du musst jetzt mal, also jetzt außerhalb von irgendwie Europa, den USA und irgendwie, weiß nicht, Australien, Großbritannien, und Japan, außerhalb von den Ländern, und so alles, wo so ein bisschen mehr Spielraum oder ein bisschen mehr Auslegungssache ist, was man bekannt gibt oder was man nicht bekannt gibt.
Du kennst doch hier diesen Twitter-Crypto-Detective, der kann auch mal gucken, der kann auch mal die großen Wallet-Adressen so ein bisschen nachfiltern, wer dahinter steckt. Vielleicht finden wir heraus, ob, weiß ich nicht, in Liechtenstein. Na gut, die werden wahrscheinlich an der EZB hängen, aber, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verlassen wir lieber diese Ecke der des politischen Unwissens, des geopolitischen Unwissens, sondern ich würde ganz gerne noch ein, zwei Kommentare zu dem machen, was du davor gesagt hast. Erstens finde ich es ganz interessant. Also du sagst ja, okay, du glaubst nicht an diese Retail-These, weil welcher Retail-Investor, der hätte vor 2 Jahren auch schon über Coinbase oder jede andere Kryptobörse in Europa etc. Schon ganz normal Spot-Exposure aufbauen können. Also der Retailer, der sieht den Case eigentlich nicht so sehr. Ich habe da so ein bisschen zweigeteilte Meinung. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass jemand, der aktuell Spot-Exposure hat, also quasi in seiner, weiß ich nicht, Coinbase, Bitpanda, whatever Wallet, seine Bitcoin liegen hat, der wird jetzt nicht wechseln in ETFs. Das glaube ich auch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ja die ganzen Krypto-Anbieter nicht zwangsläufig so eine große Abdeckung in der Weltbevölkerung haben. Also klar, die sind groß und die sind groß, wenn wir aus dem Blickwinkel der Kryptoindustrie drauf blicken, aber die sind ja bei 8 Milliarden Menschen relativ klein. Und es gibt überall halt irgendwie eine Finanzindustrie. Und ich kann mir halt vorstellen, dass zum Beispiel in dem letzten Cycle die Hürden für viele Leute zu groß waren, zu sagen, boah, ich gehe jetzt zu einem Kryptoanbieter, gehe da nochmal einen neuen Customer-Prozess durch.
Warte mal, wir sprechen, weil du jetzt von 8 Milliarden Menschen, wir sprechen über in den USA gelistete ETFs. Also kein Mensch, der irgendwo in den Philippinen ist, wird jetzt den BlackRock ETF kaufen. Also es geht nur um US-Dollar.
Dann machen wir 320 Millionen oder was
das ist. Die haben Zugriff auf Coinbase. Also da, keine Ahnung, da wüsste ich jetzt nicht, wo da der große Gap ist.
Das haben sie. Aber das Problem ist, die Leute sind halt schon faul einfach. Also stell dir vor, du hast jetzt absolut keinen solchen Account. Aber du hast vielleicht irgendwie einen Broker, einen ganz normalen Broker, wo deine Sparpläne für deine Kinder reinlaufen etc. So, auf einmal quatscht dich Heinz Otto an der Tanke an und sagt, hast du schon gehört, Bitcoin neuer heißer Scheiß. Und du hörst es immer und immer wieder. Und eigentlich denkst du dir, ah fuck, hätte ich dabei sein müssen, aber jetzt ist vielleicht auch ein bisschen spät oder was weiß ich. Ah, na komm, ich mach jetzt mal. Und dann versuchst du dich zu informieren und stellst halt fest, boah, gar keinen Bock drauf, da jetzt nochmal hier so einen neuen Customer-Prozess zu durchlaufen. Und dann auf einmal guckst du in einen alten, herkömmlichen Broker und auf einmal leuchtet dich da so ein Bitcoin-ETF an. Ich glaube, die Hürde, dann halt einmal mal schnell zu sagen, boah, geil, das ploppt auf einmal in die Sichtbarkeit auch. Das ploppt auf einmal in den Listen auf von die Assets, die in den letzten 24 Stunden am besten gelaufen sind etc. Mhm. Und du sagst dir, geil, auf den Zug springe ich noch drauf auf. Wird es die Masse sein? Nicht. Aber das würde ich jetzt einmal noch so damit reinschießen. Und die zweite Überlegung, die ich noch hatte, war, ich finde es witzig, dass die Kryptowelt, das ist so geil, viele Leute, die ja im Krypto unterwegs sind, haben da auch tatsächlich, glaube ich, ihre ersten Berührungspunkte mit dem Finanzmarkt als solches, also im erweiterten Sinne. Die haben halt wirklich gesagt, okay, vorher habe ich mich nie für Aktien interessiert und jetzt gehe ich halt in Krypto und so weiter. Und dann ist es cool, wie man so diese Evolution sieht, wie diese Leute sich dann auch wieder Richtung Finanzmarkt entwickeln, weil zum Beispiel, dass halt institutionelle Anleger in den USA, die über 100 Millionen Assets under Management haben, müssen halt ein sogenanntes 13F-Filing rausbringen, vierteljährlich. Und jetzt ist halt bald das erste Quartal abgelaufen, wo du dann halt diese Position denkst musst. Und es ist in den traditionellen Finanzmedien, ist es jedes Jahr ein Spektakel oder jedes Quartal eigentlich ein Spektakel. Diese Position hat Warren Buffett verkauft, gekauft, Michael Burry hat das gemacht, bla bla bla. Und dann gibt's halt, also das ist Content-Gold für jemanden in der Finanzbranche, der halt Medien da macht, weil er einfach sagt, geil, ich weiß, worüber ich die nächsten 2 Wochen berichten kann und habe immer einen aktuellen Aufhänger über irgendeine Aktie irgendwas zu erzählen. Das ist ganz witzig. Und so die Krypto-Leute entdecken das halt jetzt für sich, aber erst, wo der Bitcoin-ETF kommt. Das fand ich gerade einfach ganz, ganz amüsant.
Ja,
du lachst nicht so, ist auch okay.
Doch, noch ein Punkt zu dem zum Thema, dass Retail-Kunden in den USA durch die ETFs jetzt auf Krypto aufmerksam werden. Ich glaube, ein Gegenargument dafür ist, dass bereits ein sehr, sehr großer Teil der Leute in den USA schon Krypto hält. Ich meine, es ist irgendwas zwischen 30-40% der Amerikaner haben bereits Krypto-Exposure. Also ja, das wäre vielleicht noch so ein Punkt, wo ich sage, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich nochmal da große Veränderung ist. Aber du, wir werden es sehen. Und vor allem wird jetzt interessant zu sehen sein, wie sich diese ETF-Flows die nächsten Tage, die nächste Woche weiterentwickeln. GBTC hat natürlich starke Ausflüsse. Gleichzeitig schrumpft es natürlich. Also dass GBTC viel, viel kleiner werden wird, ist klar, haben wir ja auch schon mal besprochen. Die haben sehr, sehr große Management-Fees im Vergleich zu anderen Fonds. So gesehen ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich das so ein bisschen gesund schrumpft auch.
Hm. Okay, lass uns trotzdem mal bei den Flows als solches bleiben. Und zwar, du hast dich nicht nur damit beschäftigt, wann wir irgendwann mal wissen, wer eigentlich die ganzen Bitcoin-ETFs kauft, sondern du hast ja auch mal angeguckt, wie zwischen den unterschiedlichen Chains gerade. Also ob jetzt halt, so nehme ich das jetzt an, dass das das Thema ist, was du hier mit reinbringen wolltest, ob jetzt Ethereum der heiße Scheiß ist oder die ganzen Flows auf Solana rübergehen. Wie sieht's denn da aus?
Genau, ich habe ein ganz cooles Tool gefunden, wo man sich so ein bisschen diese unterschiedlichen Finanzflüsse eben zwischen den einzelnen Chains anschauen kann. Und ich hatte diese Woche bei uns in der Telegram-Gruppe auch schon geschrieben, dass ich gerade so ein bisschen das, was ich sehe auf den Charts oder wie ich es wahrnehme, dass sehr viel Geld in das Base-Ökosystem, oder haben wir auch letzte Woche, glaube ich, besprochen, in das Base-Ökosystem auf die Base-Chain fließt. Und genau, das war eben ganz interessant zu sehen. Also wenn ich mir hier das mal anschaue, ist relativ viel Geld aus Solana raus, entweder auf Ethereum oder auf die Base-Blockchain geflossen. Also das sind so die größten Flüsse, die ich hier sehe. Also man könnte euch das vorstellen wie am Wahlabend, wenn man irgendwie sieht, die Flüsse der Wählerschaft zwischen den Parteien. Ne? Da gibt es ja die gleichen Charts, also quasi von welcher Partei zu welcher Partei sind die Wähler gewandert. So ist das quasi auch nur quasi von welcher Blockchain zu welcher Blockchain.
Und, ich finde das toll. Ich stelle mir dich gerade vor in so einem ARD-Korsett.
Da brauche ich so einen coolen Bildschirm und so einen Drücker, weißt du, wo ich dann genau. So auch interaktiv...
Ich würde jeden Tag Tagesschau gucken. Ey, wäre das toll.
Das wäre geil, ne? Genau, Capital Outflows. Ich glaube, geht so ein bisschen einher mit natürlich dieser krassen Meme-Coin-Season, die irgendwo so ein bisschen jetzt ihren... weiß nicht, ob sie ihr Ende gefunden hat, aber auf jeden Fall so ein bisschen mal pausiert gerade. Und natürlich dadurch relativ viel Geld oder... die Leute durchaus auch Gewinne gemacht haben sicherlich und diese Gewinne jetzt auch wieder mitnehmen. Und es gibt halt die einen, die jetzt sagen, okay, wo ist die nächste Meme-Coin-Season? Aha, Base, okay, let's go. Und die quasi auf Base rüberbridgen und man sieht das, die Meme-Coins da sind jetzt sehr gut gelaufen die letzten ein, zwei Wochen. Und es gibt die anderen, die es jetzt eher auf Ethereum rüberbridgen. Wahrscheinlich ist das Geld, was auch ursprünglich aus Ethereum gekommen ist. Also ich würde mir forschen, dass die Leute, die eh sehr Solana-native sind und vielleicht viel ihre Assets auch in Solana vielleicht halten und irgendwie dort ongeboardet wurden, dass die jetzt nicht rausgehen. Aber ich meine, dass auch in den Wochen vor dem Memecoin-Hype relativ viel Geld aus dem Ethereum-Ökosystem in Solana geflossen ist. Hat man übrigens auch daran gesehen, dass die Ethereum-NFT-Kollektionen super stark runtergegangen sind die letzten Wochen. Also genau während diesem Memecoin-Hype. Und das ist ganz interessant. Ne? Also das diese Flows hängen für mich ganz, ganz stark zusammen. Und ich habe gleich auch noch einen weiteren Datenpunkt dazu. Aber zum Beispiel hier meine geliebten Pudgy Penguins sind irgendwie von, was machen wir, irgendwie 22 ETH Floor Price oder sowas auf unter 10 ETH Floor Price runtergedippt. Innerhalb von 2-3 Wochen. Aber nicht nur die, sondern quasi alle ETH NFT-Kollektionen.
Aber hast du hier auch schön totgeschwiegen im Podcast?
Habe ich hier erwähnt und bei uns in der Gruppe, in der Telegram-Gruppe.
Hättest du mal was gesagt? Ich hätte doch einfühlsam irgendwie ein paar nette Worte mit auf den Weg gegeben, um dich zu trösten.
Ach Quatsch, alles gut. Ja, pass auf. Und jetzt sage ich dir gerade hier die Flows. Jetzt fließt das Geld zurück ins Ethereum-Ökosystem. Heute hat der Pudgy Penguin Floor einen Run von 10 auf 15,5 ETH wieder gemacht. Also es ist wirklich interessant zu sehen. Ne? Und ich glaube wirklich, dass die Leute quasi NFTs und Meme-Coins ja sehr austauschbar teilweise miteinander wahrscheinlich traden. Und da habe ich ein lustiges Zitat auch diese Woche in der Gruppe gelesen. Hat jemand geschrieben, NFTs are just Meme-Coins that you feel more attached to. Da ist auf jeden Fall was dran. Ne? Und ich glaube, dass NFT-Kollektionen es sicherlich immer dann schwer haben werden oder viele davon, wenn es so irgendeine andere Form von Spekulation gibt, denen die Leute irgendwie hinterherlaufen. Jetzt waren es die Meme-Coins, vielleicht wird es in Zukunft irgendwas anderes sein. Aber das ist ganz interessant zu sehen, dass man wirklich anhand dieser Flows und der Price-Action das auch so ein bisschen da die unterschiedlichen Datenpunkte verknüpfen kann und sich eigentlich ein ganz schönes Bild, glaube ich, abzeichnet. Ansonsten von den Flows wenig super Spannendes. Aus Ethereum fließt einiges auch weiter wiederum Richtung L2s, also auch hier Richtung Base, Richtung Arbitrum, aber auch Richtung Solana ein bisschen was. Aber das wirklich Interessante, finde ich, waren die wirklich sehr signifikanten Ausschlüsse von Solana jetzt Richtung Base und Richtung Ethereum.
Also gut, trotzdem frage ich mich so ein bisschen, warum Solana in den letzten Wochen irgendwie Monster performt hat.
Na gut, das sind aber nochmal zwei unterschiedliche Themen, glaube ich, dass diese On-Chain-Flüsse, das sind, glaube ich, wirklich eher so die Crypto-Natives. Und die chasen halt irgendwelche Narrative. Die haben jetzt die Solana Meme Coin Season mitgemacht. Scheinbar haben jetzt viele für sich irgendwie entschieden, ich habe hier genug Gewinne gemacht und jetzt ziehe ich weiter. Entweder parke ich meine Gewinne wieder irgendwie auf Ethereum oder gehe jetzt irgendwie auf Base und so weiter. Das, was du hier ansprichst, ist quasi eher die Gesamtmarktnachfrage nach Solana. Und ich glaube, die richtet sich eher danach aus, was wie Solana in der gesamten Wahrnehmung, was für Solana da für ein Mindshare hat. Und ich glaube, da quasi kommt es so Solana als Token jetzt, als Asset, sehr zugute, dass diese ganzen Meme-Coins auf der Blockchain stattgefunden haben oder ein Großteil dieser Action, weil viele Leute darüber gesprochen haben, gesagt haben, hier, guck mal, Solana-Ökosystem und so weiter. Das verleitet dann halt jemand dazu zu sagen, okay, ich kaufe nicht nur Bitcoin oder Bitcoin und ETH, sondern ich nehme vielleicht noch irgendwie Solana mit in mein Portfolio oder tausche irgendwie Teil meiner ETH in Solana oder wie auch immer. Das ist aber, glaube ich, nochmal ein bisschen unabhängig von jetzt diesen Flüssen, die ich da gerade angesprochen habe. Aber ja, Solana ist unglaublich stark gelaufen.
Aber glaubst du wirklich, dass so Meme-Coins einen positiven Branding-Effekt haben? Weil zum Beispiel, also wenn ich jetzt zu einem so kompletten Non-Crypto-Native, wie zum Beispiel meiner Mama gehe und der sage, hier Solana habe ich gekauft, habe ich in meinem Portfolio, dann würde die schlecht schlafen, weil so von wegen, dass sie irgendwo gehört hat, ja, Solana, das ist doch das mit diesen Memes, das ist doch alles Zockerei. So, weißt du, also dass die Leute, die halt vorher, wenn das der erste Berührungspunkt ist, dass du vielleicht eine falsche Assoziation mit einer Blockchain hast?
Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, das, was für mich am Ende des Tages wichtig ist, ist zu sagen, okay, auf wo geht die Party ab? Also auf welcher Blockchain, und eine Party kann was Unterschiedliches bedeuten, aber wo sind die User? Wo ist das Transaktionsvolumen? Wo das letztendlich herkommt?
Wo ist der latest Shit? Wo ist... Kennst du dieses Meme?
aber so ist es ja, ein bisschen, weil das zeugt ja so ein bisschen davon, okay, dass, also wenn wir jetzt irgendwie Investoren sprechen, auch von Product Market Fit, und ich würde sagen, in diesem Meme-Coin-Segment oder grundsätzlich, wenn es darum geht, irgendwie Sachen zu flippen und auch mit kleinen Beträgen irgendwie zu investieren oder zu spekulieren, hat Solana einen unglaublich starken Product-Market-Fit, weil es halt super schnell ist, super günstig ist und so weiter. Hat jetzt aber tatsächlich auch so ein bisschen schon wiederum die Grenzen gesehen von dem, was tatsächlich bewältigt werden kann. Du hast unglaublich hohe Slippage, also die Preise, die da angezeigt werden, kriegst du nicht immer, wenn du einen Token tradest, weil es Frontrunning gibt und so weiter. Du hast unglaublich viele Transaktionen, die failen, also die User Experience auf Solana war jetzt nicht wirklich geil die letzten ein, zwei Wochen, würde ich sagen, während dieser Meme-Coin-Craziness. Und da sieht man schon wieder auch, und ich versuche das hier immer wieder so ein bisschen zu erwähnen, weil ganz viele Leute, die irgendwie ins Krypto-Ökosystem reinkommen, so ein bisschen ihr Ökosystem für sich entdecken. Du hast irgendwie die Bitcoin-Maxis, dann hast du irgendwie so die Ethereum-Leute, Solana und was weiß ich, was noch, alles Cardano-Believer und sonst wie. und die Leute sind immer so religiös, ja, mein Ökosystem gegen andere und so weiter, dass, wenn du dir die Daten anschaust, siehst du, egal welche Blockchain wirklich mal ordentlich Traction bekommt, im Sinne von wirklich viel Usage und wirklich viel Transaktionsvolumen, die haben alle in irgendeiner Form ihre Probleme. Auf Ethereum oder auch auf Layer 2 ist das Problem, dass die Transaktionskosten dann hochgehen. Also jetzt Base hatten wir in letzter Woche hier noch alle Layer 2 gelobt, dass jetzt die Transaktionskosten so günstig hier sind. Aktuell bist du auch wieder eher bei 50 Cent bis $1, weil halt so viel dort abgeht. Ne? Auf Solana hast du das Problem, die Transaktionskosten sind vielleicht günstig, dafür musst du 10-mal eine Transaktion machen, weil nur 2 davon durchgehen und 8 failen. Ist auch eine scheiß User Experience. Ne? Also jetzt kannst du sagen, okay, was ist jetzt das geringere Übel? Aber ich glaube, was man sieht, ist, dass sobald irgendwo wirklich die Post abgeht, die alle irgendwo ihre Probleme haben. Und das ist letztendlich deshalb, glaube ich, so ein bisschen ein Lernprozess, und ich möchte am Ende des Tages auf das Ökosystem und das Team dahinter, auf die Entwickler setzen, die diesen Lernprozess am besten beschreiten und immer wieder Veränderungen am Protokoll machen, damit das besser wird, sukzessive. Und man sieht das bei Solana, die haben viele ihrer Spam-Probleme gelöst, aber es gibt auch noch ungelöste Probleme. Die werden sehr viel an diesem Fee-Mechanismus rumschrauben die nächsten Monate und Jahre. Auf Ethereum hast du immer diese Fee-Probleme. Jetzt hast du mit Layer 2s da schon wirklich einen sehr, sehr großen Fortschritt gemacht. Es gab dieses EIP 4844, da wird es auch weitere Upgrades geben in Zukunft. Also was ich sagen will, dieses ganze Religiöse, meins ist besser als seins und guck mal, bei mir kostet eine Transaktion nicht. Ja, warte mal ab, bis 10 Millionen User bei dir Memecoins traden, dann werden deine Transaktionskosten auch durch die Decke gehen. Das ist immer so. Es lässt sich, ich finde, es ist immer leicht, dieses Argument zu machen, wenn keine Traction auf einer Chain ist. Und deshalb, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, es ist positiv für Solana, glaube ich, wenn da unglaublich viel User sind, unglaublich viele Leute traden und die Marke somit irgendwo oder die Blockchain irgendwo in der Öffentlichkeit steht.
Worüber ich gerade nachdenken musste, während du gesprochen hast, war, dass ich mir immer gedacht habe, okay, Leute, jetzt seid doch nicht so streng mit der ganzen Nummer. Die ganze Technologie ist halt noch irgendwie super neu und so eine Geschichten. Und da wird es halt sowas wie Outages geben etc. pp. Dann fiel mir aber auf, dass, naja, Moment mal, also die erste Idee zu Bitcoin kam 2007 auf, 2008. Also da war der Initialgedanke, okay, das White Paper kam ein bisschen später raus, aber du weißt, was ich meine. Facebook wurde 2004 oder sowas gegründet, also ist vielleicht 5 Jahre älter, da laufen 3 Milliarden Menschen jeden Tag. Klar, die Technologie ist nicht grundsätzlich neu.
Und du kannst nicht Bitcoin mit Solana vergleichen. Also, wenn wir über Bitcoin sprechen, das ist quasi Blockchain erstmal per se. Aber wenn wir jetzt über Smart Contract Blockchain sprechen, also Ethereum ist 2015 an den Start gegangen. Okay. Das sind noch keine 10 Jahre und to be fair, also die ersten 1-2 Jahre war das wirklich auch noch echt in Kinderschuhen. Also ich würde sagen, eigentlich so 2017 war so wirklich der Startschuss für Smart Contract Blockchains und das ist jetzt nicht so lange her. Ne? Solana, glaube ich, jetzt 2019 an den Start gegangen, damals mit dem ersten Testnet oder Devnet oder sowas. Das sind jetzt irgendwie keine 5 Jahre. Also man darf nicht, also dieser Vergleich wird ja oft gezogen, wenn man sagt, ja, welche Versprechen hat denn die Blockchain-Technologie eingelöst? Das gibt es auch jetzt schon so lange. Bitcoin gibt es relativ lange. Und ich finde aber, Bitcoin hat das Versprechen vom digitalen Gold oder wie auch immer, gibt es ja unterschiedliche Bezeichnungen für, schon ziemlich gut eingelöst. Die Smart Contract-Plattformen arbeiten gerade daran, das einzulösen. Aber sicherlich, es ist noch nicht da, wo es sein muss. Aber ich würde schon sagen, es wird sukzessive besser. Und was du aber siehst halt immer ist, dass quasi, wenn irgendwo mal richtig die Post abgeht, dann haben die alle noch so ihre Kinderkrankheiten, Problemchen.
Zum Thema, ob so richtig die Post abgeht. Wir reden hier häufig in dem Podcast auch häufig darüber, dass wir versuchen so ein bisschen zu spekulieren und auch so zu erfühlen. Ich glaube, die letzte Folge stand ja auch so ein bisschen unter dem Thema Kryptofühlen mit Julius Nagel. Wann der Top erreicht ist. Und eine Metrik, die ich ja beim letzten Mal so ein bisschen reingeworfen ist, wo stehen die kryptonativen Apps in den jeweiligen App-Stores ihres Landes? Also, keine Ahnung, in Coinbase in den USA, in Deutschland, dann halt Bitpanda oder was weiß ich. Jetzt hast du aber irgendwie den Gedanken gehabt, dass, naja, das ist gar nicht die allerbeste Metrik, sondern man müsste noch viel mehr mit einbeziehen.
Genau, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und zum einen inspiriert durch Geschichten, die ich von Leuten gehört habe, wie die jetzt quasi ihr Geld in die Kryptowelt reinbekommen haben. Und zum anderen, dass ich mir überlegt habe, die Leute werden, also wenn wir jetzt über neue User sprechen, die in das Krypto-Ökosystem reinkommen, die werden immer irgendwie den einfachsten Weg suchen. Und oftmals sind das Leute, die vielleicht schon mal ein bisschen mit Aktien irgendwie rumgespielt haben oder vielleicht einfach irgendwie eine Payments-App haben. Und deshalb glaube ich für mich, ich würde sagen, die Reportings von Venmo gehört da zu PayPal, ist so in den USA die größte Payment-App und Robinhood, die glaube ich werden viel spannender sein, als jetzt irgendwie die App-Listings von kryptonativen Apps wie irgendwelchen Exchanges. Und da müsste man mal so ein bisschen Auge drauf werfen. Ich meine, gelesen zu haben, dass Robinhood in ihrem letzten Reporting gesagt hat, dass sie es sehen, dass jetzt wieder ein bisschen mehr kommt, aber dass es scheinbar noch weit weg davon ist, was wir mal irgendwie 2021 erlebt haben. Vielleicht müssen wir da mal ein bisschen gucken, weil die werden das ja nur quartalsweise rausgeben, denke ich. Also in Realtime wird man da nicht so viel tracken können. Vielleicht irgendwie, also weiß nicht, Venmo App Store Listing macht für mich jetzt wenig Sinn, weil Leute nutzen Venmo auch so unabhängig von Krypto-Use-Cases. Aber das sind, glaube ich, nochmal interessante Zahlen, was man dort sieht. Und inwiefern das dann wirklich mit so einem Retail-Hype auch korreliert.
Gut, aber also ich glaube, die Metrik ist super verspätet oder viel zu zeitverzögert, als dass sie sinnvoll ist. Weil sie mag genauer sein, aber das Problem ist halt irgendwie, das Quartal endet Ende März für die meisten Unternehmen, die jetzt sich wirklich ans Kalenderjahr halten. Und dann kriegst du halt die Banken, die sind sehr schnell, die veröffentlichen meistens 2 Wochen, nachdem das Quartal abgelaufen ist. Aber viele Unternehmen veröffentlichen 4, 6 Wochen danach. So, da hast du 6 Wochen alte Daten. Im Zweifel wirst du da halt irgendwie auf der Blockchain mehr sehen, oder? Also kann man jetzt nicht theoretisch, kennt man die Wallet-Adressen der großen Krypto-Anbieter, dass man halt sieht, was geht da aktiv rein, was passiert da drauf?
Bei den Exchanges ja, aber ich weiß noch nicht, ob man alle kennt. Also die viele der Adressen sind gelabelt. Also wenn du jetzt irgendwo Geld zu Binance schickst von deiner Wallet, dann steht das auch oftmals auf den Explorern dann oder auf dem Block Explorer steht dann da irgendwie Binance so und so viel. Ja? Oder das landet am Ende des Tages, geht über 1, 2 andere Hubs, aber es landet irgendwo dann auf einer Binance Wallet zum Beispiel. Also da ist ein Großteil gelabelt. Wie das jetzt bei Robinhood läuft und wie deren Infrastruktur aufgesetzt ist, das weiß ich tatsächlich nicht. Kann auch sein, also ich weiß nicht, ob das dann ob die wiederum das irgendwie nur bei einem Custodian lagern und der kauft. Also kann sein, dass Robinhood, wir haben da jetzt kein Research gemacht, vielleicht ist das sogar ein öffentliches Thema, ich weiß nicht, aber dass die irgendwie Coinbase Prime-Kunde sind und du es damit gar nicht wirklich sehen würdest, bei denen selber oder in der Robinhood-Wallet, sondern nur indirekt. Aber ja, wahrscheinlich haben die viel Lag, die Zahlen. Ich glaube dennoch, dass sie interessant sein könnten. Also ich hab da bisher nicht so drauf geschaut, aber ich werde mal oder erinnere mich mal bitte, wann das nächste Quartalsreporting von denen rauskommt. Im Sommer nehme ich an, irgendwann September oder so. Nicht mal.
Warte mal, Quartal?
Nee.
Quartal ist kurz nach
Juli.
Also nicht nach
Juli, oder?
Nee, wieso? Q2? Wir haben jetzt noch
also, März also wir sind ja Q1. Stimmt, wir sind ja Q1 noch.
Ja.
Genau, dann hier, wir können wir ja bald machen. Hier, Q1-Reporting, wenn wir uns anschauen. Nicht alles, was non-crypto-related ist, interessiert uns nicht. Und was ich auch noch gelesen habe, übrigens heute tatsächlich, ist, dass Robinhood jetzt eine neue Krypto-App für alle, also global, an alle Android-User, an alle Android-Handys ausgespielt hat, die unter anderem durch LiFi, oder wo LiFi im Backend ist. Ne? Also LiFi hier.
Grüße gehen raus an Philipp.
Genau, wir hatten Philipp ja hier mal zu Gast. Und die übrigens, also muss man an der Stelle auch nochmal sagen, also Jumper Exchange ist ein Produkt von LiFi, ist mit Abstand das beste dezentrale Swap-Produkt. Also jetzt kannst du natürlich nicht vergleichen mit Bitpanda, Coinbase und Co., aber halt quasi, wenn ich es vergleichen würde, würde ich jetzt jemals auf Uniswap tauschen für irgendeinen Coin, der ein bisschen mehr Liquidität hat, auf gar keinen Fall. Ich würde immer über Jumper gehen und vor allem auch über deren Cross-Chain-Feature. Also Jumper Exchange ist so ein Aggregator, wo ich aber auch zwischen Chains hinweg, also ich habe irgendwie Token A auf Chain auf Optimism liegen und ich möchte aber irgendwie Token B auf Base haben, dann kann ich das dort alles wirklich in einer sehr, sehr schönen User Experience machen. Von daher großes Lob an LiFi und auch Glückwunsch dazu, dass sie scheinbar diese Robinhood-App mitgebaut haben.
Aber zu der Robinhood-App, also wenn ich jetzt mal dir deine eigenen Worte von vorhin entgegenwerfen sollte, also 40% der Leute in den USA haben ohnehin schon Crypto-Exposure, alle anderen, die gewollt hätten, hätten ja easy Zugang zu gehabt, also eigentlich keine Business-Risk.
Nee, du hast mich vorhin nicht verstanden.
Jetzt habe ich dich wieder falsch verstanden.
Ich habe gesagt,
dich unmissverständlich ausgedrückt, mein Freund, so wird ein Schuh draus.
Nee, ich hab gesagt, die Leute in den USA, also deshalb, sag mal, wenn wir über die ETF sprechen, geht es nur um die USA. Und Robinhood hat jetzt global diese App rausgerockt.
Okay.
Also über die ganzen ETFs muss man wirklich nur die USA betrachten. Die USA haben schon historisch sehr, sehr viele Leute Krypto gehalten und hatten auch die letzten 5, 6 Jahre easy Zugang über Coinbase, Kraken und Co. Keine Ahnung, wie das in anderen Ländern ausschaut. Da sind die Zahlen, glaube ich, viel niedriger und zwar wahrscheinlich auch schwieriger, Access zu bekommen. Außer man ist irgendwie Binance-User gewesen. Und scheinbar rollt jetzt Robinhood global eine App an alle Android-User aus. Von daher, keine Ahnung, was das für einen Effekt hat, aber zeigt ja, dass es auf jeden Fall bei denen strategisch scheinbar wieder mehr in den Vordergrund rückt, sonst würde man wahrscheinlich da jetzt irgendwie nicht ein Team dran setzen und so eine neue App entwickeln.
Für mich ist jetzt die Frage, was wirklich global bedeutet, weil die Sache ist ja, die Robinhood ist ja nur in ganz wenig Ländern aktiv. Also die haben ja zum Beispiel ihre Europa-Expansion damals wegen regulatorischer, nicht Probleme, aber es war halt doch alles irgendwie komplizierter, als sie es vorgestellt haben und deshalb haben sie das alles erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Und es ist jetzt natürlich die Frage, also das wäre wiederum schon ein Gamechanger für Robinhood, die im Endeffekt aktuell halt größtenteils in Nordamerika verhaftet sind, zu sagen, ja geil, bei Krypto, da gelten auf einmal keine Ländergrenzen mehr und ich kann einfach überall auf der fucking Welt mit der Brand kapitalisieren. Da, also das wäre schon krass.
Da siehst du wieder hier, keine Recherche betrieben, ich habe nur die Headline und die Li-Fi von Li-Fi das Statement gesehen. Wenn wir nochmal in Erfahrung bringen, ob das jetzt irgendwie, ja, aber hier steht, also die Headline ist, ich habe gerade nochmal einen Artikel aufgemacht, Robinhood rolls out Crypto Wallet to Android Users globally. Und ich würde sagen,
das wäre schon krass. Das bedeutet, du kannst jetzt in Deutschland Robinhood benutzen, wenn du Bock hast. Hast du ein Android-Handy? Kauf dir mal ein Android-Handy und probier's aus.
The Android-App of Robinhood's Crypto Wallet has officially launched. Ne? Also,
krass. Wahrscheinlich muss man am Anfang dann so einen Button, so bitte bestätigen Sie, dass Sie nicht in folgenden Ländern zu Hause sind und alle klicken aber weiter.
Ja, ja. Also genau, also deshalb, wir machen da gerade Live-Recherche während der Aufnahme. Es ist scheinbar so, wie du vermutet hast, dass es auch für Coinbase, für Robinhood ein Game-Changer sein könnte oder auf jeden Fall irgendeine Form von Expansion bedeutet. Wenn sie das jetzt das Kryptogeschäft scheinbar auch nochmal eine neue.
Vor dem Aktiengeschäft global ausrollen.
Oh Mann, oh Mann. Naja, auf jeden Fall Glückwunsch an Li-Fi, die scheinbar wirklich hier das ganze Backend darstellen, im Sinne von irgendwie die Swap-Token-Tauschgeschäft im Hintergrund bewältigen. Auch für die natürlich nochmal ein Riesenvolumen, was darüber kommen kann.
Also, wir haben gerade über Robinhood gesprochen, die ja gerade in den Kryptomarkt noch mehr weiter vorstoßen. Es gibt aber auch so ein paar Leute, die jetzt die ersten Ambitionen zeigen, sagen, ja, Bullenmarkt schön und gut, aber ohne mich. Und einer der Player, die wir hier noch im Bärenmarkt sehr gelobt haben, dass sie da irgendwie Initiative gezeigt haben, war Starbucks. Da habe ich jetzt gelesen, die haben keinen Bock mehr auf ihr Loyalty-Programm, obwohl ich ja hier noch gelobt habe. Ich hatte ja auch das Loyalty-Programm der Lufthansa mal ausprobiert. Das fand ich ja eigentlich ganz witzig, ganz cool gamifiziert und ich glaube, ich wäre da noch ein größerer Fan von geworden, wenn ich mehr fliegen würde. Aber Starbucks, gut, ich bin jetzt auch nicht so ein Starbucks-Kunde, aber vielleicht hätten sie mich damit regelmäßiger in den Starbucks bekommen und jetzt stellen sie es ein. Was ist da los?
Interessant, ne? Also erinnere dich an die dunklen Tage im Krypto-Winter und das Einzige, worauf wir uns, die einzige Hoffnung, die wir gesehen haben, waren irgendwelche Loyalty-Programme, die aufgesetzt wurden und mit NFTs, mit NFT-Funktionalität. Ehrlicherweise, also ja, es gab sehr, sehr viel Meldungen von solchen Programmen, die aufgesetzt wurden. Das hat gerade schon Lufthansa gesagt. Ich glaube, es gab noch etliche weitere, auch von anderen globalen Unternehmen. Man hat jetzt wenig wirklich krasse Erfolgsmeldungen davon gehört, würde ich sagen. Also ich glaube, so der mit erfolgreichste Case, der mir im Kopf geblieben ist, war Reddit mit diesen Figürchen, also mit diesen NFT-Profiles, die du dir kaufen konntest. Ich meine, dass das nach wie vor ziemlich gut läuft. Wird man vielleicht jetzt im Zuge des Börsengangs in Reddit nochmal irgendwie genauere Zahlen zu bekommen? Also wird spannend zu beobachten sein. Aber ansonsten, also sei es jetzt irgendwie Starbucks, Lufthansa oder was weiß ich was, man hat da jetzt wenig Meldungen zu gehört und das ist ja meistens schon ein bisschen so ein Vorbote, dass das vielleicht dann doch nicht so gut anläuft, wie es ursprünglich mal erhofft haben. Und bei Starbucks, ich habe das tatsächlich selber nie genutzt. Ich weiß auch gar nicht, ob man es in Deutschland nutzen konnte oder ob das eine US-Geschichte war. Ich habe mir aber sagen lassen und ich habe auch ein paar Artikel jetzt dazu gelesen, dass die User Experience dort scheinbar auch nicht wirklich gut war. Also du musstest, es war nicht super nativ in die App oder in die in deine User Experience bei Starbucks vor Ort integriert, sondern du musstest irgendwie so eine separate Wallet, mit der musstest du auf Polygon sein, da musstest du irgendwie diese Sachen claimen, musstest dann diese Stempel, also digitalen Stempel sammeln und scheinbar war das auch nicht vom Produkt her wirklich gut gelöst. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil natürlich kein herkömmlicher Starbucks-User oder Lufthansa-Freaking-Flyer, der jetzt mit Krypto nichts am Hut hat, sagt, ich lade mir jetzt eine Wallet runter, nur damit es irgendwie ein bisschen lustiger alles ist, sondern es muss halt irgendwie schon sehr nativ integriert werden am Ende des Tages. Und ich glaube, wenn man das
gut,
nicht
und bei Lufthansa haben sie es ja gut gemacht, finde ich.
Genau, da haben sie es ja gut gemacht. Und da müssten wir mal, weiß ich nicht, ob wir da mal, müssen wir mal schauen, ob da irgendjemand Zahlen hat oder ob die mal irgendwas reporten dazu. Aber bei Starbucks war das scheinbar nicht der Fall. Da war es quasi irgendwie noch eine zusätzliche App mit Wallet, die du dir erst integrieren musstest und so weiter. Und das ist einfach eine riesen eine Riesenhürde in der Benutzung des Ganzen und somit war das vielleicht von Tag an schon zum Scheitern verurteilt, ich weiß nicht.
Also falls hier irgendeiner unserer Hörer bei Lufthansa arbeitet, sagt gern Bescheid, wenn ihr Zahlen habt, lasst das rüberwachsen, wir behalten es auch für uns.
Wir freuen uns auch über Meilen. Ich hab meine ganzen Status verloren, seitdem ich mittlerweile schon 6 Jahren aus der Beratung raus bin.
Warst du so ein Berater-Dude, der Meilen gesammelt hat, um sich einen Tumi-Koffer kaufen zu können?
Nee, das nicht, aber es ist, glaube ich, schwierig, in der Unternehmensberatung zu arbeiten und nicht Meilen zu sammeln. Da musst du schon irgendwie, querstellen. Ich hatte dann schon irgendwie gekündigt und hatte dann aber nochmal ein so Projekt, wo ich nochmal echt richtig viel geflogen bin. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt hole ich mir da noch diesen einen Status. Und kurz danach kam dann Corona und hat die Lufthansa das immer verlängert. Und letztendlich war ja nur knapp 2 Jahre in der Beratung und hat aber irgendwie 5 oder 6 Jahre diesen Lufthansa-Senator-Status und jetzt mittlerweile ist er aber weg und ich habe es aber lang genug genossen, glaube ich. Aber gerne Meilen, wenn ihr Meilen habt, immer her damit.
Aber trotzdem, lass uns kurz zu diesem Loyalty-Programm zurückkehren, weil eine Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, I don't get it. Also ja, du kannst halt sagen, okay, das Produkt ist shitty bei Starbucks, aber dann würde ich mich ja hinstellen und sagen, pass mal auf, wir haben jetzt die ersten Erfahrungen gesammelt, wir pausieren das ganze Ding, bringen das komplett neu auf den Markt und fertig. Aber offensichtlich hat man ja diese Ambitionen in dem Bereich total gekillt. Vielleicht muss man bei Starbucks Kosten cutten, ich glaube, denen geht's relativ gut, aber anyways. Und dass ich mir einfach denke, Loyalty-Programme funktionieren ja eigentlich und sie funktionieren eigentlich auch bei Starbucks und ich verstehe nicht, warum sie sich komplett gegen die Blockchain-Lösung da entschieden haben, zumal insbesondere, also die Debatte über Use Cases von Krypto wurde im letzten Bullenmarkt viel, viel stärker geführt als dieses Mal, habe ich das Gefühl. Also diesmal diskutieren die Leute viel mehr über Price Actions generell und kann das funktionieren, während vorher halt alle noch so auf dem Trip waren, ja, das ist eine Blase. Jetzt merkt man halt, die Blase kommt immer wieder, wenn es eine ist. Deshalb diskutiert man gar nicht mehr darüber. Aber letztes Jahr wurde mir dann halt immer entgegengeschleudert, so von wegen Use Case, haben mir die Leute, die von Krypto ein bisschen mehr verstanden haben, immer gesagt, ja, zum Beispiel Loyalty-Programme. Vielleicht ist es einfach nur das No-Brainer-Argument, dass Dullis wie ich, die da vorher überhaupt nichts mit zu tun hatten, das besser verstehen, weil das was aus der echten Welt ist. Aber, oder war in dem Case von vornherein nichts dran? Oder ist der eigentlich total geil, aber keiner hat bisher verstanden, wie man ihn umsetzt?
Ich glaube, er kann geil sein. Ich glaube, wir haben ja mal eine Folge auch drüber gemacht, wo wir da im Detail reingegangen sind und uns überlegt haben, was können Vorteile davon sein. Wahrscheinlich hat noch keiner den Case wirklich geknackt. Und für mich hängt das eben sehr im Kern davon ab, wie nativ du das in dein Produkt integriert bekommst. Ich glaube, je mehr deine Nutzer merken, dass das irgendwie Blockchain basiert ist, dass du hier irgendwie eine Wallet managen musst und sonst was, desto schwieriger wird es. Und vom Stand heute muss man, glaube ich, sagen, dass das noch keiner wirklich geknackt hat. Ich meine, wir kennen jetzt natürlich die Zahlen von Lufthansa und Co. nicht, aber das Signal, was da Starbucks jetzt in den Markt schickt, ist natürlich schon ganz, ganz klar, ne? Dass das so auf jeden Fall nicht funktioniert hat.
Und das zu einem interessanten Timing.
Genau.
Die Welle hätte man ja noch weiterreiten können.
Genau.
Aber gut. Gut. Normalerweise wären wir jetzt eigentlich beim Ende unserer Episode angekommen. Aber während wir hier gesprochen haben, habe ich gesehen, dass du hier noch währenddessen etwas reingetickert hast. Und zwar möchtest du Pendel nochmal erklären. Ich frage dich erstens, wieso? Und zweitens sage ich aber trotzdem Danke, weil ich vergesse es auch jedes Mal. Also ich höre mir gerne da nochmal die Doktor, Professor, Doktor, Doktor Nagel Vorlesung zu Pendel an.
Nee, aus dem Grund, dass diese Woche bei uns in der Community nochmal ein bisschen diskutiert wurde und dann gefragt wurde, wann wurde das denn besprochen? Und ich dachte mir so, hey, wir haben das doch irgendwie bestimmt 3-mal hier schon besprochen in den letzten Monaten. Aber scheinbar ist es doch entgangen. Von daher wollte ich das nochmal ganz kurz besprechen. Und der zweite Grund war, dass es jetzt auch die ersten positiven Rückmeldungen gab, dass Leute damit sehr erfolgreich investiert haben, getradet haben, wie auch immer. Es gab nämlich den EtherFi Airdrop diese Woche und das hat sich wirklich massiv gelohnt, da auf Pendel aktiv gewesen zu sein.
Was heißt massiv? Gib mir mal Zahlen.
Ich kann dir das berichten, was Leute hier bei uns in der Gruppe geteilt haben. Ich glaube, die haben irgendwie das Dreifache von dem, was sie in Yield-Token auf Pendel investiert haben, und ich erkläre gleich, was diese Yield-Token sind, haben sie jetzt nur als EtherFi Airdrop zurückbekommen. und da ist der Eigenlayer Airdrop, weswegen man das Ganze überhaupt gemacht hat eigentlich, noch gar nicht einberechnet. Also ja, das glaube ich schon ganz relativ stark. Aber vielleicht nochmal kurz, genau, dann wird es auch ersichtlich, worüber wir sprechen. Also Pendel im Moment super erfolgreich, mit einer, ja, eigentlich überhaupt keine Innovation, sondern eigentlich mit einem Konzept, was auf den traditionellen Finanzmärkten, glaube ich, total etabliert ist, das jetzt ein bisschen auf die Kryptowelt übertragen. Was du sicherlich, Flo, viel, viel besser kennst und verstehst als ich, ist, dass auf traditionellen Finanzmärkten variable Zinsen gegen einen festen Zinssatz getauscht werden können. Na, also du hast irgendeine Anleihe, die hat eine variable Verzinsung und du sagst jetzt vielleicht heute, hey, weißt du was, ich hätte lieber gerne eine fixe Verzinsung drauf und ich bin bereit, quasi diese Yield, die auf dieser Anleihe drauf ist, gegen einen bestimmten Preis zu verkaufen. Und quasi, und jemand,
oder Swap.
Ja, oder halt,
so ein, Swap,
genau, so ein Swap. Und jemand anders sagt, ja gut, ich kann irgendwie, ich habe gerne dieses Exposure, aber ich glaube irgendwie, dass sich das für mich lohnt und bin bereit, dagegen quasi irgendeine fixe Verzinsung zu zahlen. Oder man hat...
Oder du hast ein anderes Asset in deinem Portfolio, genau, und sagst halt, okay, das gleicht genau diese Zahlungsströme aus und dann bin ich quasi Delta Neutral oder whatever. Also meistens benutzt man diese Swaps irgendwie, um andere Positionen in seinem Portfolio abzusichern, auszugleichen etc.
Richtig, genau. Also genau. Und warum das so groß ist in der traditionellen Finanzwelt, ist, dass eben ganz viele Leute das quasi als natürlichen Hedge nutzen. Oder es gibt quasi zwei Parteien, die eben unterschiedliche Exposure haben und das gerne miteinander tauschen wollen. Das gibt es so, gab es so ein bisschen in der Kryptowelt nicht, aber diese Idee davon, dass du quasi eine variable Verzinsung gegen eine fixe Verzinsung tauschen möchtest, kann man natürlich trotzdem anwenden. Und das war immer relativ abstrakt in der Vergangenheit, also Pendel ist damit letztes Jahr schon an den Markt gegangen und im Zuge dieser ganzen Eigenlayer-Geschichte und dem Restaking, was man da jetzt machen kann, hat das jetzt aber einen sehr, sehr spannenden Use Case bekommen. Denn wenn ich jetzt heute ein ETH habe, dann kann ich das irgendwo restaken. Es gibt unterschiedliche Anbieter, es gibt irgendwie Kelp, DAO, es gibt Renzo, es gibt EtherFi, über die wir gerade gesprochen haben, es gibt Swell, es gibt Puffer, ein, zwei weitere, glaube ich. Und kriege dann dafür eine gewisse Verzinsung, weil das quasi ein ETH ist, was gestaked wird. Also kriege dann irgendwie meine 4% drauf. Plus ich sammle diese Eigenlayer-Punkte, die vermutlich in irgendeiner Form von Airdrop mal münden werden, wenn Eigenlayer launcht. Plus ich sammle noch die Punkte des Protokolls, auf dem ich das Ganze mache. Also wenn ich das auf EtherFi-Ebene vergangen gemacht habe, habe ich halt bei EtherFi irgendwelche Punkte gesammelt. Jetzt haben die ihren Token gelauncht und die Leute, die diese Punkte gesammelt haben, haben jetzt quasi einen Airdrop bekommen. Und man kann jetzt quasi zwei Seiten dieses Trades einnehmen. Man kann quasi sagen, ich will eigentlich gar kein, ich will mein ETH gar nicht mehr haben, sondern ich will quasi nur noch diese Punkte sammeln, aber maximal so viel, wie es geht, weil ich quasi glaube, warum auch immer, dass die Punkte, die ich damit sammle, mehr wert sein werden als das, was ich jetzt heute irgendwie in Form von ETH haben möchte, also von ETH halte, also eine Form von Leverage aufbauen auf diese Punkte. Jemand anderes kann sagen, ich leihe dir mein ETH, meine variable Verzinsung, ich habe heute ein ETH, ich könnte das jetzt selber restaken, oder ich kann sagen, hey, das wird gerestaked, du kriegst die ganzen Punkte, also die ganze variable Verzinsung geht an dich, dafür zahlst du mir heute eine Verzinsung darauf. Und nichts anderes macht Pendel. Pendel ist ein Marktplatz dafür, um genau diesen Markt letztendlich, den Marktpreis dafür zu bestimmen. Also was kriege ich an Verzinsung, indem ich dir meine Punkte gebe von meinem Restake ETH und was bist du bereit mir zu zahlen dafür, dass du diese variable Verzinsung letztendlich bekommst?
Eine Zwischenfrage an der Stelle. Ist es wirklich so, also ich quasi als Owner der Staked ETH muss quasi halt auch diese, also ich quasi habe schon gestaked und ich kassiere eigentlich die Punkte, oder also ich gebe dir aber nicht einfach mein ETH.
Letztendlich läuft es anders. Wie es umgesetzt wird, also das ist, ich wollte es nur mal erklären, quasi das sind die zwei unterschiedlichen Seiten, die man einnehmen kann. Ne? Also das sind die,
okay, das habe ich verstanden.
Genau. Und wie das jetzt praktisch abläuft, ist, dass Pendel ein ETH nimmt und das aufteilt in zwei Token. Es gibt ein PT, also PT geschrieben, das ist der Principal Token, und es gibt einen YT oder Yield Token. Und letztendlich, wenn du jetzt eine dieser beiden Seiten einnehmen möchtest, funktioniert das so, dass du dein ETH gegen PT oder gegen YT verkaufst in einen Pool rein. Und letztendlich, PT plus YT muss immer ein ETH ergeben. Und diese Gewichte verschieben sich eben, ne? Je nachdem nach den Preisen. Wenn du jetzt heute sagst, okay, die Leute, diese Yield-Token sind den Leuten sehr viel wert, dann würde der Preis für dieses YT ansteigen und somit der Preis für PT runtergehen, weil nochmal beides zusammengenommen muss gleich ein Ether geben, ansonsten macht es keinen Sinn, sonst schaffe ich irgendeinen neuen Wert, der nicht existent ist. Und diesen Discount, den ich damit bekomme, also nochmal, der Preis von PT geht runter, am Ende der Laufzeit, das Ganze ist hat eine Maturity, kriege ich aber ein ETH zurück. Und somit ist quasi das ist ein bisschen wie so ein Zero-Coupon-Bond. Ne? Also du hast quasi so ein Discount, am Ende kriegst du aber dein Notional wieder. Und das ist quasi deine implizite Verzinsung, die du drauf bekommst. Die Leute, die diesen YT-Token kaufen, die sagen letztendlich, okay, für diese ETH, die in diesem Pool liegen, kriege ich halt, wenn ich jetzt heute irgendwie was an ETH, jetzt $3,500, ich kann jetzt für $3,500 meinetwegen 20 oder 30 von diesen YT-Tokens kaufen. Und somit ist deine Rechnung quasi, dass du sagst, okay, glaube ich, dass ich jetzt, wenn ich quasi für 30 Mal Eigenlayer-Punkte plus Etherfi-Punkte plus was weiß ich was sammle, dass das mehr wert ist als das, was ich jetzt heute dagegen verkaufe oder was ich dafür zahle. Und da ist es eben so, dass die Nachfrage nach diesen Yield-Token extrem hoch war in den letzten Monaten, was dazu geführt hat, dass die Leute, die quasi ETH hergegeben haben oder diese Principal-Token gekauft haben, eine massive Verzinsung drauf bekommen haben. Also du hast teilweise 40%, 50%, 60% APY auf deine ETH bekommen. Gleichzeitig haben aber auch die Leute, die diese Yield-Token gekauft haben, und das sieht man jetzt eben mit dem Etherfi-Airdrop, einen sehr, sehr guten Deal gemacht, weil wenn ich zum Beispiel für $50 Yield-Token gekauft habe, zuletzt, habe ich jetzt halt $150 an Etherfi-Airdrop zurückbekommen. Plus, ich kriege noch einen Eigenlayer-Airdrop in Zukunft, der wahrscheinlich auch nochmal ein paar $100 wert ist. Das heißt, auch da wirst du wahrscheinlich auf mehrere hundert, bei vielen Berechnern sogar 1000% APY rauslaufen.
Ich weiß, dass du mir dieses ganze Verfahren schon mal erklärt hast, wo ich, glaube ich, gerade in Berlin war oder so. Und das haben wir so ein bisschen zwischen Tür und Angel gemacht. Es muss irgendwann um Weihnachten herum gewesen sein. Und hast du mir das erzählt und da weiß ich noch, wie ich das nicht verstanden habe.
Hast du es heute besser verstanden?
Mir erzählt. Und ich muss sagen, ich finde das, also ich habe es noch nicht im Detail durchdrungen. Also es gibt einfach noch ein paar, das ist ja, also ich kann wiedergeben, was du mir erzählt hast, müsste ich es jetzt aber jemand anderem wirklich beibringen und der stellt mir irgendeine Rückfrage, würde ich sofort auf eine Logiklücke stoßen bei dem ganzen Ding. Aber auf dieser oberflächlichen Art, auf der ich das gerade verstanden habe, ist das fucking genial. Das ist eigentlich ein sehr, sehr kluges Prinzip. Die Frage, die ich mir jetzt allerdings immer noch so ein bisschen stelle und die ich meine größte Logiklücke eigentlich ist, du hattest ja gesagt, ich habe PY und PT, glaube ich, hast du es genannt. Ich glaube, PT war der Yield, also das Yield, was du da rausbekommst.
Nee, P ist Principal, Y ist Yield.
Okay. Okay. Ah, okay. Das Yield. Wer sorgt dafür, dass das tatsächlich dahin kommt? Also,
das ist quasi.
Das wird ja in einen Pool getradet und quasi nimmt derjenige, der das Yield haben will, nimmt sich den Prince, also nimmt quasi das ETH raus, damit er damit was machen kann? Oder gibt es eine dritte Partei, die das managt, damit das Yield abwirft?
Diese Infrastruktur hat quasi Pendle gebaut. Also, das wird alles über Smart Contracts im Hintergrund abgebildet. Es gibt quasi einen Pool an Geld oder an Restaked ETH letztendlich und es wird quasi sichergestellt, dass dieser YT-Token, den du kaufst, die Punkte letztendlich von Eigenlayer, aber auch von den einzelnen Restaking-Anbietern dann auf diese Wallet-Adresse fließen. Das passiert quasi automatisch im Hintergrund. Das war auch damals meine Frage. Ich habe damals diese Yield-Tokens gekauft, dachte mir so, warte mal, jetzt nochmal gucken, kommen hier wirklich Punkte an? aber das funktioniert tatsächlich sehr gut. Wie Pendle das genau umgesetzt hat, kann ich jetzt nicht beantworten, aber die werden halt, das ist quasi deren Infrastruktur. Und jetzt muss man sagen, also das war das erste große Ding, was sie gebaut haben. Und das zweite große Produkt, was sie gerade haben, ist Athena. Hatten wir ja auch schon im Detail besprochen, ist dieser man darf es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr Stablecoin nennen, aber dieser
kommt sonst die Kryptopolizei um die Ecke oder
ja,
was?
Ja, beschweren sich alle, dass man sagt, ich sag trotzdem Stablecoin. Ist auf jeden Fall dieser Token, der eine relativ hohe Rendite abwirft und einen Dollar abbilden sollte. Und da ist es aktuell auch so, die haben auch so ein Punkteprogramm, bei denen heißt das Shards, also ich spreche nicht von Punkte, sondern von Shards. Und da kannst du aktuell was Ähnliches machen. Du kannst quasi auch sagen, okay, ich gebe meine Shards auf, also ich gebe das, was ich in Zukunft beim Athena Airdrop bekomme, gebe ich auf, das gebe ich an jemand anderen und erwarte dafür eine gewisse Verzinsung. Und jemand anders kann sagen, okay, ich möchte diese Shards sammeln und bin dafür bereit, quasi, also das ist quasi eine variable Verzinsung, weil es ist eine ungewisse Zahlungsstrom, ein ungewisser Zahlungsstrom, und bin dafür bereit, heute irgendwie Summe X dafür zu bezahlen. Und das war es zuletzt so, ich habe jetzt die letzten 2 Tage nicht drauf geschaut, dass du, und da geht es nicht um ETH, sondern da geht es um Stablecoins, ne? Deshalb ist nochmal die Verzinsung und andere. Das ist quasi, aktuell kriegst du, glaube ich, bis zu 200% APY, wenn du diesen Principal-Token kaufst, also wenn du deine variable Verzinsung abgibst, uns quasi so ein Tagesgeldkonto mit 200% Rendite aktuell. weil halt Leute so massiv diese Shards-Programm farmen wollen. Und ich glaube, also ich finde das super, weil ich finde, das ist ein sehr sinnvolle, also man kann ja darüber diskutieren, wo es sinnvoll ist, irgendwo einen Markt über eine Preisfindung, einen Marktmechanismus zu nutzen, um Preisfindung zu haben und wo nicht. Gibt, glaube ich, viele Bereiche, wo es keinen Sinn macht, so gerade im Gesundheitssystem und so weiter. Aber ich glaube, hier in dem Fall ist es ein total sinnvolles Produkt, weil es ist für beide Seiten ein geiler Trade letztendlich. Wenn ich Eigenlayer farmen möchte, ist das ein mega Produkt für mich. Und für die andere Seite genauso. Wenn jemand sagt, hey, hör mal auf mit diesen Eigenlayer-Punkten, aber 30% Yield auf mein ETH, so let's go, nehme ich jederzeit. Es ist wirklich eine Win-Win-Situation und deshalb finde ich Pendel so interessant und ja, die machen das wirklich sehr, sehr gut aktuell.
Okay, nur damit ich das jetzt noch einmal verstanden habe, weil ich weiß, du hast da eben schon drauf geantwortet, aber ich knobel da die ganze Zeit drauf rum. Es gibt ja theoretisch, mit meinem ETH könnte ich ja 1 Milliarde Sachen auf diesem Planeten machen, die mir vielleicht irgendwann mal Airdrops bringen. Und aber so wie ich das jetzt verstanden habe, hat Pendel die Infrastruktur gebaut. Das heißt, die arbeiten mit diesem ETH und versuchen quasi Yield darauf zu denken. Das heißt, ich werde nicht an jedem Airdrop quasi auf dieser Welt. Wer entscheidet, wo die Knete hingeht? Also das macht
es wirklich Pendel. Es gibt unterschiedliche Pools. Also es gibt einen Pool für KelpDAO ETH. Es gibt einen Pool. Es gibt diese ganzen unterschiedlichen Liquid Restaking Anbieter.
Okay.
Genau.
Okay.
Es gibt unterschiedliche Pools. Die haben auch unterschiedliche Verzinsungen. Aber quasi das Geld, was in diesem Pool drin liegt, verdient quasi zum einen Eigenlayer-Punkte und zum anderen die Punkte des Protokolls des Anbieters. Ja, Etherfi, Swell, Kelp und so weiter. Und
aber das ist dann nur, um da auch nochmal die nächste Verständnisfrage zu stellen, wir reden jetzt hier quasi nur über Sachen wirklich beim Restaking, dass dieser Yield und die Airdrops, die damit verbunden sind und so weiter, abgegeben werden. Okay. Wir reden jetzt aber nicht darüber, dass irgendjemand mal mit Tokens auf GMX getradet hat und dann unter Umständen einen Airdrop bekommt.
Genau, es geht hier um 3 Sachen. Es geht hier um Staking Yield, also ETH Staking Yield, wobei das zu vernachlässigen ist, ne, dass die Dinge haben eine Maturity von irgendwie 3-4 Monaten. Das ist irgendwie nicht mal 1% wahrscheinlich, was du da bekommen wirst. Aber klar, du gibst deine Staking Yield auf, du gibst deine Eigenlayer-Punkte auf und du gibst deine Liquid Restaking Punkte auf. Wie gesagt, das hängt jetzt ab, je nachdem, über welches Protokoll wir sprechen. Lass uns bei dem Beispiel Etherfi bleiben, mit dem wir vorhin angefangen haben. Das heißt, du gibst deine E-Staking Yield auf, gibst deine Eigenlayer Punkte und deine Etherfi Punkte auf. Das ist quasi die variable Komponente. Die kann sich jemand kaufen und dafür, dass du das aufgibst, kriegst du eine gewisse Verzinsung. Das ist das Hausgeschäft quasi. Das Ganze wird dann komplexer, quasi, es gibt diese PT, YT-Tokens und so weiter, aber ich glaube, das Wichtige zu verstehen ist quasi, das ist das Tauschgeschäft. Und da gibt es halt einen Marktpreis letztendlich, wo Leute sagen, okay, zu dem Preis bin ich bereit, diese Variable Yield zu verkaufen, und andere sagen, okay, zu dem Preis bin ich bereit, mir die einzukaufen. Und ja, das ist im Prinzip das ganze Ding.
Funny. Also ich glaube, ich habe es, also wir werden in 3 Monaten nochmal drüber sprechen, weil dann musst du es mir nochmal erklären, aber ich werde es Stück für Stück immer ein bisschen besser verstehen. Es war mir ein Fest. Das ist der krönende Abschluss einer tollen Folge, die ich immer wieder mit dir verbringen durfte, trotzdem wir zwischendurch ein bisschen Internetprobleme hatten. Ich würde sagen, let's call it a Folge an dieser Stelle. Und bevor ich dir jetzt aber goodbye sage, natürlich wie immer der obligatorische Hinweis an unsere Hörer, wenn ihr Themenwünsche, Kritik, Fragen oder Feedback an uns habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne an unsere Social-Kanäle. Die sind allescoin-pod, sowohl auf Instagram als auch Twitter. Wir haben außerdem einen Telegram-Kanal. Wunderbare Community. Ich habe hier schon sehr, sehr viel Lob ausgeschüttet über die Leute, die da täglich mit uns abhängen. Macht ganz viel Spaß. Deshalb gesellt euch gerne dazu. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen auf Apple und Spotify und natürlich erzählt euren Freunden davon. Und falls irgendjemand die Robinhood-App ausprobiert hat im Android-Store, schreibt mir mal gerne, wie da die Experience war und ob man das Ding wirklich aus Deutschland heraus benutzen kann. Ansonsten, Julius, Es war mir, wie gesagt, ein Fest. Wir sprechen uns nächste Woche, dann wahrscheinlich wieder am Freitag. Das heißt, ich muss jetzt 8 Tage warten, bis ich dich wieder höre, aber ich werde es überleben.
Es gab schon Rufe nach 2 Folgen pro Woche, aber da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Mach's gut, Flo.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.